Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen Gabriele Peters. Gabriele ist Professorin an der Fernuniversität Hagen für Mensch-Computer-Interaktion. Sie betreibt einen eigenen Blog unter gabrielepeters.net. Wir haben uns auf einem Bitcoin-Meetup getroffen. Sie hat sehr interessante, sehr schöne Ansichten in Bezug auf Bitcoin-Anarchie und so weiter. Da ist sehr schön auf Wellenlänge, aber ansonsten ist sie eine Kritikerin des Bologna- und Universitätssystems, so wie wir es aktuell nach dem Bachelor- und Master-System kennen, verwickelt in mehrere Klagen mit ihrem Arbeitgeber. Und was es damit so alles auf sich hat, das wird sie uns gerade gleich erzählen. Herzlich willkommen, Gabi.
Ja, hallo, Andreas. Schön, dich zu sehen. Und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass sich das interessiert, was ich zu erzählen habe. Und bin jetzt gespannt auf deine Fragen.
Ja, lass uns erstmal damit anfangen. Mensch-Computer-Interaktion. Vielleicht magst du erstmal ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich, wie kommst du dazu und was unterrichtet man da so genau, was lernt man dort?
Ja, also ich leite das Lehrgebiet Mensch-Computer-Interaktion in Hagen seit 2010 und das Feld, das ist sehr breit gefächert. In dem Sinne habe ich auch sehr viele verschiedene Dinge gemacht und ich komme ursprünglich aber aus dem Bereich der neuronalen Netze, das ist das, was man jetzt irgendwie neuerdings KI wieder nennt, und habe mich da vor allem auch mit Selbstorganisation beschäftigt und habe auch dieses Thema in Hagen weiter bearbeitet, sehr intensiv sogar. Und mittlerweile finde ich es interessant, die Prinzipien der Selbstorganisation, die in neuronalen Netzen gelten, auch auf gesellschaftliche Phänomene anzuwenden. Und da gibt es erstaunliche Parallelen und ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da auch später noch drauf oder soll ich jetzt einfach schon mal...
Ja, einfach damit ich eine grobe Vorstellung habe und der Zuschauer, worum geht es dabei genau? In welche Richtung geht es im Augenblick? Ich denke, KI ist ja ein weites Feld, ne? Vielleicht ist für den einfachen Mensch, der das jetzt im Augenblick beobachtet, KI oft eine Art der Spielerei. Ich denke... Suchmaschinen beherrschen viel unser Denken und die Art und Weise, wie wir, ich nehme an, jeder kennt Google, die meisten Leute fangen inzwischen an, sich mit ChatGPT und so weiter zu beschäftigen und oder benutzen Grok von Twitter. Ich stelle auch schon fest, dass das manchmal einfacher ist, dort eine konkrete Frage zu stellen und eine sortierte Antwort schneller zu bekommen, und KI-generierte Bilder spielen eine zunehmende Rolle und viel geht in die Richtung auch, wie Lerninhalte gestaltet sind, ne? Also ich weiß nicht, du hast schon gesagt, es ist ein breit gefächertes Feld, ist mir klar, deswegen ist es so spannend, was ist da gerade eigentlich eine Art der vorherrschenden Meinung oder in welche Richtung geht es überhaupt? Ja. Wo bewegen wir uns überhaupt hin, was künstliche Intelligenz angeht?
Ja, also ich finde jetzt gerade so das Thema künstliche Intelligenz klar, das ist gerade, wird gerade ziemlich gehypt. Was mich, also in meiner Arbeit, was so die Selbstorganisation betrifft, viel mehr interessiert und was ich eben als, vielleicht noch als übergeordnete Bewegung auf der ganzen Welt sehe, das ist, dass sich die Strukturen, die Organisationsstrukturen verändern, also weg von den hierarchischen Strukturen hin zu selbstorganisierten Strukturen. Und das, finde ich, ist die viel größere Veränderung, die wir auf der Welt sehen. Also man kann das ja überall beobachten, vor allem halt in den letzten Jahren in Institutionen, die hierarchisch organisiert sind, dass die Menschen da nicht mehr so bereit sind, das mitzumachen. Also viele verlassen solche Institutionen, weil man eben sieht, dass so diese, ich sag jetzt mal, die Befehlsstruktur von oben nach unten irgendwie nicht mehr die adäquaten Lösungen bringt. Denn was sich ein einzelnes Gehirn ausdenkt, selbst wenn es noch so klug ist, das kann nie so gute Lösungen bringen, als wenn jeder sich, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen ins Detail, als wenn jeder Einzelne sich auf das konzentriert, was er am besten kann und eigentlich auch nur das noch macht. Also das ist so ein bisschen jetzt vielleicht auch ein bisschen zu philosophisch. Aber was ich interessant finde, ist, dass man zum Beispiel jetzt einzelne Prinzipien der Selbstorganisation in neuronalen Netzen auch auf soziale Strukturen anwenden kann. Also wenn ich in einem neuronalen Netz einen Knoten habe, dann ist das ein Neuron. Ich kann aber ein anderes soziales Netz betrachten, wo dann ein Knoten aus, sagen wir mal, einem Individuum besteht. Und so die Entwicklungen, die man beobachten kann, sind ja zum Beispiel, dass sich Menschen, um ein Beispiel zu nennen, sich in Selbstversorgergemeinschaften zusammenfinden. Und da ist dann ein Knoten, ein Mensch, also ist dann verantwortlich für eine bestimmte Aufgabe. Das ist dann freiwillig gewählt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Selbstversorgergemeinschaft habe, dann gibt es da vielleicht einen, der kann besonders gut Möhren anbauen und der macht dann eben genau das. Das, was er am besten kann und was ihm am meisten Freude macht. Das ist eben das, was ein Neuron in einem neuronalen Netz auch macht. Also dieses neuronale Netz hat irgendeine Aufgabe, die es lernt. Und da ist dann ein Neuron eben für eine bestimmte Aufgabe zuständig. Und dieses Neuron macht, also erfüllt auch nur genau diese Aufgabe. Und dann gibt es Organisationsprinzipien. Ein Prinzip ist zum Beispiel, dass ein Neuron nur in Kontakt steht mit seinen direkten Nachbarn. Das heißt, es muss gar nichts darüber wissen, was der große Zweck dieses ganzen Netzwerkes ist, sondern der Zweck dieses Netzwerks ergibt sich daraus, dass die einzelnen Neurone einfach nur alle ihre Arbeit machen. Wenn man das jetzt vergleicht mit der gesellschaftlichen Entwicklung, dann ist das halt auch so, in den Gruppen, die sich zusammenfinden von Gleichgesinnten, ist es gar nicht notwendig, dass man ein bestimmtes Ziel formuliert, dass diese Gruppe verfolgt, sondern es ist einfach nur notwendig, dass jeder nur das macht, was er am besten kann und was ihm am meisten Freude macht. Dass daraus dann eine Struktur entsteht, die funktioniert, das funktioniert automatisch. Das nennt man Emergenz in selbstorganisierten Systemen. Das entsteht automatisch dadurch, dass jeder nur das macht, was er am besten kann. Das klingt ein bisschen zu simpel, glaube ich. Dann ist die Frage, ja, aber... Oder ja, vielleicht möchtest du erst eine Frage stellen.
Ich möchte wissen, ob ich auf dem richtigen Dampfer bin. Ich stelle mir das so ein bisschen jetzt vor, wenn ich das mal versuche, auf Herrschaftssysteme zu übertragen. Ich denke, es hat ja wahrscheinlich in der weiteren, vor einigen Jahrhunderten hatten wir, sage ich mal, Monarchien, Königreiche und so weiter und so fort. Da war ein sehr, sehr starkes Top-Down-System. Ne? Der König saß an der Spitze und nichtsdestotrotz hatten wir mehr oder weniger eine Form, ja, ob jetzt schon Selbstorganisation oder so, sei mal dahingestellt, aber die es war keine so starke zentralisierte Macht, ne? Also kein so starkes Top-Down-System nach dem Motto, wir haben eine Form der Zentralplanung, die vorgibt, was das Ziel ist, wohin es genau gehen soll. Und mit dem Aufkommen der Massendemokratie und der Zentralisierung von Nationalstaaten ist es, denke ich, immer mehr in die Richtung gegangen, dass die Vorstellung entwickelt wurde, dass ein Staat sehr, sehr stark top-down bestimmt, in welche Richtung irgendwas gehen soll. Und so wie du gerade gesagt hast, ist es eigentlich gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Also beziehungsweise, wir beobachten eigentlich, es funktioniert schlechter. Ne? Mhm. Die ne wirklich stark geplante Wirtschaft, wie nehmen wir die Sowjetunion und Maos China oder sowas, das hat absolut eigentlich überhaupt nicht funktioniert und sie sind auch wieder zurück auf die Eigentumsrechte gegangen, indem sie gesagt haben, kleine Parzellen dürfen durchaus sich selbst versorgen und dann mit den nebendran stehenden Neuronen dafür sorgen, dass sie in einer Versorgungseinheit sind und dieses System der Selbstorganisation funktioniert eigentlich besser. Und jetzt habe ich so langsam aber sicher den Eindruck, dieses ältere zentralisierte Demokratiesystem versucht uns noch diese Top-Down-Position aufzuzwingen und wir befinden uns mehr und mehr auf einem Art Wendepunkt, wo die meisten Organisationen in der untersten Ebene bereits versuchen, dieses System eigentlich zu kippen und merken, dass sie da überhaupt nicht hinwollen, sondern dass sie eigenständig sich besser versorgen können, mhm, und versuchen wieder ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Aber das möchten die Leute gerne, aber das Top-Down-System der Demokratie, das gibt uns noch sehr, sehr stark vor, dass sie gerne an dem alten Herrschaftssystem festhängen wollen. Also so, das wäre ungefähr meine Vorstellung.
Ja, das trifft auch ungefähr meine Vorstellung. Die Demokratie, die wir hatten, das war ein hierarchisches System. Also wir sind ja immer noch da drin, bloß ist es halt immer mehr ausgehöhlt und es ist halt fast nur noch eine Fassade. Das ist ein hierarchisches System und generell in hierarchischen Systemen ist es so, dass aus dem System heraus entstehen Machtmissbrauch und Unterwerfung. Das ist inhärent in hierarchischen Systemen. Das liegt an verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel das Peter-Prinzip ist vielleicht ein Begriff. Das bedeutet, dass in einem hierarchischen System jemand so lange befördert wird, bis er auf einer Hierarchieebene angekommen ist, wo er keine Kompetenzen und Fähigkeiten mehr hat. Das, was dazu führt, dass auf jeder Führungsstufe dann, wenn es ganz schlecht läuft, nur noch inkompetente Leute sitzen. Ein anderer Grund ist, dass hierarchische Systeme ziehen Menschen an, die Spaß an der Machtausübung haben, die gerne was auch immer im Rampenlicht stehen wollen und irgendwie als Führungsperson dastehen wollen und eben Macht ausüben wollen. Die werden angezogen von hierarchischen Systemen.
Und die Kompetenz steht halt nicht im Vordergrund, ne?
Bitte, was steht nicht im Vordergrund?
Es steht nicht im Vordergrund, sondern mehr der Machtgedanke.
Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Das, was man einmal gemacht hat, so auf der unteren Ebene, führt man halt die eigentlichen Aufgaben aus, was weiß ich, an der Uni Forschung und Lehre, und dann möchte man Dekan werden und Rektor und so weiter. So. Was man aber auch sagen muss, dass es keinen Machtmissbrauch gibt, ohne dass sich auf der anderen Seite jemand unterwirft. Also inhärent in hierarchischen Systemen ist Machtmissbrauch und Unterwerfung. Das heißt, es kann keinen Machtmissbrauch geben, sobald sich jemand nicht mehr unterwirft. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und beides findet halt in hierarchischen Systemen statt. Das ist in selbstorganisierten Systemen nicht möglich. Das bedeutet, dass wenn jemand jetzt, was ich gerade sagte, halt so, was ich beobachte, dass Leute sich aus hierarchischen Systemen hinaus bewegen, rein in selbstorganisierte Gruppen, bedeutet das allerdings, dass man als Individuum jetzt die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Man kann sich dann, wenn man jetzt zum Beispiel noch Beamter ist, nicht dann mehr darauf verlassen, dass der Staat einem einmal dann die Rente zahlen wird. Sowieso über Renten, es ist nun mal ein ganz anderes System. Ich glaube nicht, dass wir noch alle irgendwie Rente bekommen werden. Aber ich habe mich auch schon oft verschätzt mit Zeitprognosen, das ist auch noch mal was anderes. Aber ich habe den Faden verloren. Ich wollte sagen, also der Unterschied zwischen hierarchischen Systemen und selbstorganisierten ist das, genau das wollte ich sagen, dass in einem selbstorganisierten System, wenn es wirklich echt selbstorganisiert ist, kein Machtmissbrauch mehr stattfinden kann, weil die Leute eben unabhängig sind, was aber auch eben Selbstverantwortung dann von einem abverlangt. Es gibt ein Prinzip in neuronalen Netzen bei der Selbstorganisation ist, dass ein Knoten mit seinen unmittelbaren Nachbarn in Konkurrenz steht. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie halt so eine Selbstversorgergemeinschaft habe, wo einer ein Fachmann für Möhrenanbau ist, der kann die ganze Gemeinschaft versorgen. Dann kommt ein zweiter dazu, der auch Möhren anbaut. Dann wird höchstwahrscheinlich nur der überleben, der die besseren Möhren anbietet oder mehr produzieren kann, der irgendwie in Konkurrenz halt zu dem anderen besser dasteht. Es sei denn, der andere hat ein Alleinstellungsmerkmal. Zum Beispiel kann der, das ist ein blödes Beispiel, aber angenommen, der kann jetzt Möhren züchten, die lila Punkte haben und das finden alle schön, dann hat der deshalb die Berechtigung, dort weiter zu bleiben in dem Netz, weil er eben was anbietet, was sonst keiner anbietet. Und es gibt so ein klassisches Paper im Bereich neuronale Netze, das ist ganz alt, das trägt den Titel irgendwie Be busy and unique or be history, das bezieht sich auf Knoten in Netzen, das bezieht sich auf inkrementelle Netze, wo Knoten hinzukommen, je nach Aufgabe. Das bedeutet, jemand, der, also ein Knoten, der nichts zu tun hat und nicht busy ist, also der nichts tut, der wird Geschichte, der hat da keine Chance. Oder auch, also es ist halt gut, wenn jemand busy ist und unique, also irgendwas anzubieten hat, was sonst keiner anzubieten hat. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man ganz gut in die Zukunft gehen. Also ich glaube, das wird passieren, dass die ganze Menschheit sich früher oder später in selbstorganisierte Netze bewegt, wo dann zum Beispiel Macht, also es gibt keine Machtausübung mehr, aber es gibt Leute, die Einfluss haben. Und zwar also Leute, die mehr Einfluss haben als andere. Und das liegt daran, dass sie einen echten Mehrwert für die Community darstellen. Und das wird sich durch die Selbstorganisation herauskristallisieren. Also die werden nicht gewählt oder die können sich nicht selbst dazu ernennen, weil sie viel Geld haben oder so, sondern das ist sowas, was man vielleicht jetzt auf YouTube beobachtet. Die Influencer, die ihrer Community einen großen Mehrwert darstellen, haben mehr Follower und insofern haben die eben auch mehr Einfluss. Das heißt, das sind die neuen Führungskräfte, die aufgrund dessen, was sie für die Community beisteuern, den meisten Mehrwert liefern. Die werden dann automatisch als Führungspersonen anerkannt. Also die haben halt dann mit der Verbreitung ihrer Ideen einen großen Einfluss. Das sind die neuen Führer. Und das ist in dem Sinne, das ist dann die neue Macht. Aber das ist fluide. Also wenn, ja, vielleicht höre ich mal auf.
Ich will mit der Kritik an den bestehenden Machtsystemen, da läufst du wahrscheinlich auf diesem YouTube-Kanal sowieso überall offene Türen ein. Deswegen will ich vielleicht erstmal so ein Stück akademische Bescheidenheit wahren und erstmal die Frage stellen, denkst du denn, diese Art der hierarchischen Machtstruktur hatte bislang, so wie sie war, seinen Sinn und hatte einen, also darauf kommen viele Leute, die Nationalisten, Nationalstaaten befürworten, immer wieder zurück. Wir können natürlich immer wieder sagen, ja, das hat ja nur schreckliche Dinge hervorgebracht, wie Weltkrieg und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz ist diese Form der Machtkonzentration wahrscheinlich zeitgemäß gewesen, denke ich. Ich habe das auch mal schon mal so formuliert, wenn wir uns vielleicht bei diesem Möhrenbeispiel zu bleiben, ja, dass jemand jetzt ganz die besten Möhren in seinem kompletten Umfeld gegeben hat. Wir haben heutzutage, denke ich, eine Art der Informationsverbreitung, die auf eine Art und Weise schneller läuft, wie das früher nicht der Fall gewesen ist. Und dann hat man einen Qualifikationstitel, den hat man hierarchisch vom Staat bekommen. Der Staat hat dort, die Bundesrepublik hat dann ein Zertifikat ausgestellt und gesagt, du bist jetzt der Möhrenzüchter, der Dachdecker und so weiter und so fort. Dann stand auf deinem Zeugnis, das hier ist der Titel. Und sie haben diesem Titel in gewisser Weise, sage ich mal, eine Form der Macht verliehen, weil diese Qualifikation nach hohen Standards bewertet wurde. Und in der Zukunft, denke ich, wird diese Idee immer überflüssiger, weil die Konsumenten das direkt überprüfen können. Wir haben heutzutage wie bei Amazon Stern oder Google Sternebewertungen und die können, also dieser Schritt der Qualifikation von oben herab, der fällt einfach weg und im Grunde genommen, das macht uns ja auch alle auf diese Art und Weise freier, dass wir zu einer viel mehr konsumentenorientierten Sicht sind. Ne? Also die starken Hierarchien fallen weg und wir bewegen uns mehr auf flachen Hierarchien. Das wäre so meine Vorstellung. Aber wie gesagt, die Frage halt, das war schon mal sinnvoll, oder?
Ja, genau, das sehe ich ganz genauso. Es ist auch, wir befinden uns ja in einer Übergangsphase. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie, das geht auch nicht schnell. Das geht nicht so schnell, wie ich mir das jetzt...
Wie man sich das wünscht, ja.
Aber es hat auf alle Fälle Sinn ergeben. Man muss vielleicht einen breiteren Horizont aufmachen und sich die gesamte Geschichte der Menschheit anschauen. Das ist halt einfach eine Entwicklung. Und ich glaube, dass die Menschen jetzt in dem Sinne erwachsener werden, dass sie nicht mehr bereit sind, jetzt nur noch Befehlsempfänger von oben zu sein. Aber in den vergangenen Phasen, also war es halt einfach sinnvoll, also das demokratische System war schon sinnvoll, das einzuführen. Das hat vielleicht jetzt, was Deutschland betrifft, hatte vielleicht von Anfang an Webfehler. Aber es war schon auch sinnvoll, die Ziele, die Grundrechte zu formulieren, auch wenn das System die jetzt nicht schützen konnte in den letzten Jahren, haben wir ja die Erfahrung gemacht. Trotzdem hat das Bewusstsein dafür geweckt, welche Ziele erstrebenswert sind. Das ist ja der Eid, den habe ich ja darauf geschworen. Die Webfehler, die sind mir am Anfang auch nicht so aufgefallen. Also ich finde, ein starker Webfehler besteht darin, dass die Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind.
Ja, sie behaupten das aber immer.
Ja, klar. Also, aber ich glaube halt, wenn man jetzt die Entwicklung der Menschheit betrachtet, sind wir jetzt an einem Punkt, wo die Menschheit irgendwie ein bisschen erwachsener wird und sich nicht mehr alles von oben sagen lassen möchte. Und wo man auch, das ist auch, weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie bringen soll, aber okay, das ist, hat vielleicht auch einen spirituellen Aspekt. So, es gibt ja so jetzt überall irgendwie so diese Aussage, die Menschheit erwacht. Das interpretiere ich in dem Sinne, wie ich gerade gesagt habe, wenn man sich in selbstorganisierten Systemen bewähren will, muss man Selbstverantwortung übernehmen. Das heißt, man muss auch mehr Wahrnehmung vielleicht dafür empfinden, was man eigentlich wirklich tun will. Also die Leute, die jetzt halt feststellen, dass sie unzufrieden sind in ihren alten Berufen, vielleicht nicht nur aufgrund der hierarchischen Strukturen, sondern vielleicht auch feststellen, dass das, was sie jahrelang getan haben, vielleicht nicht mehr das ist, was sie auch weiterhin tun wollen. Das ist ja auch so eine Art Erwachen. Also was will ich wirklich und was ist wirklich in meinen Anlagen angelegt? Welches Potenzial habe ich? Dass man halt so einfach sich persönlich in seiner Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelt. Und das führt dazu, wenn das viele Menschen tun, dass die ganze Menschheit sich halt in andere Strukturen hineinbewegt. Also ich so ein größeres Bild aufmachen. Und insofern ist es jetzt einfach dran, dass die demokratischen Systeme, also die sind halt an ihr Ende gekommen jetzt irgendwie. Auf einer Zeitskala, die möchte ich nicht festlegen, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt einfach aufgrund dadurch, dass die Menschen sich auch persönlich weiterentwickeln, die ganzen Systeme sich auch in Richtung Selbstorganisation entwickeln. Auch die Staaten. Also man kann ja das übertragen, jetzt Europa, die einzelnen Staaten sind halt Knoten in dem noch hierarchischen System der Europäischen Gemeinschaft. Und da sind ja sehr viele sehr unzufrieden, zu Recht unzufrieden. Raus aus dem hierarchischen System, aber man bleibt vielleicht, also es wäre ja schön, wenn Europa trotzdem eine Gemeinschaft bliebe oder endlich eine Gemeinschaft wird, die den Begriff auch verdient, ohne dass jetzt immer nur Top-Down-Regeln von oben kommen, sondern wo sich die Staaten untereinander eben auch in Selbstorganisation zusammenfinden. Das ist ja die Idee von meiner Kollegin Ulrike Gero, das Europa der Regionen, also wo halt alles irgendwie, ja, die Reichsstrukturen sich auflösen. Das ist so, ich glaube, das wird passieren. Und wann, mag ich nicht prophezeien.
Ja, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, wir leben so ein bisschen in den schlimmsten zwischen zwei Welten. Die alte Form der demokratischen, hierarchischen Strukturen, die wollen mit viel, viel Zwang und Gewalt unbedingt an der Macht bleiben und erschaffen uns permanent irgendwelche Schreckgespenster von außen. Corona, krasses Beispiel vielleicht dafür. Sagen so, siehst ihr, wenn wir euch nicht dafür beschützen, dann seid ihr doch vollkommen aufgeschmissen. Und umgekehrt stehe ich an der ganz untersten Schiene und sag mir, ich predige die ganze Zeit, wofür brauche ich denn den Staat überhaupt? Und ich bin längst auf dem Standpunkt, dass ich eigentlich sehr, sehr gut erklären kann, dass wir ohne in wirklich allen Punkten besser dastehen. Viele Leute im Einzelnen, das hat jetzt dann vielleicht wieder einen spirituellen Aspekt, aber die sind geistig in diesem Sinne noch nicht befreit, weil sie in diesem alten System auch ein Stück weit indoktriniert wurden und haben das so gelernt. ich will das, es ist auch gar nicht so persönlich gemeint. Wenn man durch 13 Jahre staatliche Schulbildung geht, dann kriegt man das mit. Ich habe das ja auch nicht von heute auf morgen verlernt, sondern das war ein gewaltiger Lernprozess für mich. Aber ich bin durch den durchgegangen und heutzutage kann ich sehr, sehr leicht erklären, nur durch Gegenfragen stellen, was eigentlich alles so überflüssig ist. Und mir fällt halt von vorne bis hinten gar nichts mehr ein, wofür der Staat in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Aber diese geistige Befreiung steht vielleicht schon für den Einzelnen ein bisschen im Vordergrund. Sag ruhig.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe die aktuelle Situation überhaupt nicht negativ. Ich stimme dem zu, was du sagst. Ja. Die versuchen jetzt, also das sind so in meinem Bild sind das die letzten Zuckungen eines Systems, das stirbt und nicht sterben will.
Ja,
so, genau. Aber man muss das nicht so negativ sehen. Im Gegenteil kann ich sogar sagen, damit mache ich mich auf deinem Kanal wahrscheinlich sehr unbeliebt, ich kann auch die Haltung einnehmen, dass ich den Politikern tatsächlich dankbar bin dafür, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Und also man muss ihnen nicht zuhören, man muss ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, aber es ist trotzdem gut, dass sie dort noch sind, wo sie sind, weil das in meinen Augen eher sicherstellt, dass dieser Übergang smooth verläuft, also dass es kein richtig disruptiver Übergang wird, wo ganz viele Menschen drunter leiden würden, wenn das irgendwie jetzt plötzlich alles zusammenbrechen würde. Das wäre überhaupt nicht gut. Und ich bin generell der Meinung, dass alles ist gut, so wie es ist. Alles, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, man wird krank, dann kann man auch die Haltung einnehmen, ich will zwar nicht krank sein, aber was sagt mir diese Krankheit? Habe ich irgendwie vielleicht nicht gut genug auf meinen Körper geachtet, was auch immer? Alles, also grundsätzlich diese Haltung, alles ist gut, so wie es ist. Und mit der Gegenwart und dem, was jetzt ist, seinen Frieden zu machen, das ist eine hilfreiche Haltung. Und es ist auch, obwohl ich gerne mir wünschen würde, dass wir schon jetzt in selbstorganisierten Systemen sind und so weiter, halte ich es nicht für sinnvoll, dass man das Alte bekämpft und dafür sorgt, dass das Alte schneller zusammenbricht. Denn dann befasst man sich, also man steckt dann Energie in Aktivitäten, die sich mit dem Alten beschäftigen, was aber ohnehin zum Sterben verurteilt ist. Es ist viel besser, dass man für sich persönlich eine positive Version für die Zukunft entwickelt und darauf hinarbeitet. Selbst wenn man noch mit einem Bein oder mit einem halben Bein irgendwo in dem alten System, wir sind alle noch in dem alten System, es geht gar nicht anders. Also wir leben in Deutschland, hier gibt es Gesetze und dann muss man sich mehr oder weniger halten und das meiste ist ja auch nicht schlimm, dass man sich an diese Gesetze halten muss. Also wir sind ja alle noch in dem alten. Aber das Beste, damit umzugehen, mit dem Schlechten, was da jetzt so alles noch so zuckt, ne, ist aus meiner Sicht, dass man nur für sich selbst sich überlegt, was ist meine Vision, wie soll mein Leben in Zukunft aussehen und dass man darauf hinarbeitet. Dann befasst man sich mit einem positiven Ziel, ist selbst in einer positiven Stimmung und das führt dazu, dass man auch von dem Alten, was einen da stört, gar nicht mehr so viel, dass da gar nicht mehr so viel an einen herankommt.
Ja, aber widerspricht sich das denn wirklich, wenn man, ich verstehe durchaus, was du meinst, dass man in dem Sinne sich eine neue positive Zukunftsvision aufbauen soll und weiß, worauf man hinarbeitet, aber nichtsdestotrotz nimm dein Beispiel zum Beispiel mit dem Professorensystem, dort klagst du ja gegen das alte System, ne? In dem Sinne bekämpfst du ja schon das alte System.
Das ist richtig, also das ist jetzt allerdings auch schon irgendwie zwei oder drei Jahre her. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir diese Ereignisse nochmal in Erinnerung gerufen, habe dabei festgestellt, wie weit ich tatsächlich schon davon entfernt bin. Also auch von der Haltung, die ich da hatte. Das war aber zu dem Zeitpunkt haargenau richtig. Das war, vielleicht kann man das...
Magst du vielleicht erstmal darlegen, ja, was ist eigentlich konkret passiert? Genau. Wie kam es dazu? Wie ist der Verlauf? Und wo stehst du jetzt?
Also das ist bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Das sind im Grunde, wenn ich es erstmal allgemein formuliere, kann ich sagen, dass ich einerseits gegen Machtmissbrauch durch Vorgesetzte geklagt habe und andererseits gegen überbordende Bürokratie aufgrund von EU-Regeln. Und das sind zwei voneinander unabhängige Anlässe, die etwa zeitgleich geschehen sind und die dann aber miteinander verwoben waren. Und das eine, also das auslösende Ereignis sozusagen, das bestand darin, dass mein Dekanat Anspruch auf Räume meines Lehrgebiets erhoben hat. Dazu muss man wissen, also wenn man auf eine Professur berufen wird, dann führt man zunächst Berufungsverhandlungen mit dem Rektorat durch. Da handelt man sein Gehalt aus. Also das ist auch etwas, was viele zum Beispiel nicht wissen. Die denken, Beamte auf der gleichen Besoldungsstufe bekommen alle das gleiche Gehalt. Das ist überhaupt nicht so. Und es ist schlecht, dass es nicht so ist, sondern dass man es auch immer wieder alle 2-3 Jahre neu verhandeln muss. Also man handelt sein Gehalt aus am Anfang und auch die Ausstattung des Lehrgebiets. Das sind halt hauptsächlich die Räume, die Mitarbeiter und auch halt die Finanzmittel oder Geräte, die man braucht.
Ist das neu oder war das schon vorher so?
Nein, man hat das immer irgendwie ausgehandelt, das wurde festgelegt, aber die Gehaltsverhandlungen, das ist neu. Also das ist irgendwie, da sind viele Dinge gleichzeitig passiert, Bologna und so, das kann ich ja gleich nochmal vielleicht kompakt erzählen. Jetzt, ich kann ja mal jetzt erstmal bei den Klagen bleiben, sonst wird das alles ein bisschen so durcheinander. Ja. Also jedenfalls, die Räume handelt man halt vorher auch aus und das hat dann auch Vertragscharakter. Und vielleicht kann man sich auch vorstellen, wenn so ein Ereignis passiert, dann verklagt man nicht so gleich seine Arbeitgeberin, sondern das hat halt irgendwie, das hat eine sehr lange Vorgeschichte und die war aber auch nicht Gegenstand der Klagen und das muss ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie noch alles erzählen.
Ja, ja.
Und so, das war das eine. Und der zweite Anlass, der ungefähr zeitgleich stattgefunden hat, das war eine sogenannte Übertragung von Arbeitsschutzpflichten vom Rektorat auf die Professoren. Und das ging zurück auf EU-Richtlinien, die auch schon relativ alt waren, irgendwo aus den 90er Jahren. Die waren von der EU aus gedacht, ursprünglich für Industriebetriebe, wo es ja auch sinnvoll ist, Arbeitsschutz für die Arbeiter irgendwie zu implementieren. Und die sind aber in Deutschland, also zumindest in Deutschland, in anderen Ländern weiß ich es nicht so genau, aber auch auf die Unis angewendet worden. Und da hat man schon, also das hat schon vor vielen Jahren eben zu Gesprächsstoff geführt und man war sich halt einig, dass das auf Unis irgendwie überhaupt nicht passt, weil sich das dann auch zum Beispiel mit der Freiheit von Forschung und Lehre, hauptsächlich von Forschung halt dann auch beißt. Und schon damals war das dann gängige Praxis, dass die Rektorate, die ja dann an der Spitze der Hierarchie eben eigentlich verantwortlich waren für den Arbeitsschutz an ihrer Universität, diese Pflicht abgeschoben haben und auf die Professoren übertragen haben. Und dann war das meist so, also das folgte dann in Form solcher Übertragungsschreiben. Und da wurde einem dann als Professor eben dann gleich Gefängnisstrafen angedroht und Haftung ins Privatvermögen, wenn man da irgendwelche Regeln dann übersieht. Und es gab schon früh, irgendwie 2009, einen Professor in Bayern, der dagegen geklagt hat. Der ist da auch schon relativ weit gekommen, bis in die dritte Instanz, bis zum Bundesverwaltungsgericht Leipzig. Da hat er gewonnen, aber das Gericht hat dann Auflagen den Rektoraten gemacht, die sie einhalten müssen, wenn sie das auf Professoren übertragen möchten, diese Pflicht. Und eine dieser Auflagen war, das ist vielleicht marginal, ist aber für meinen Fall wichtig, eine der Auflagen war, dass die Rektorate, wenn sie diese Pflicht übertragen, auch gleichzeitig das Hausrecht an die Professoren übertragen müssen für ihr Lehrgebiet. Kann man sich vorstellen, wenn jetzt irgendwie jemand kommt, also das hat halt den Sinn, die Räume und Mitarbeiter zu schützen. So, also die Professoren sind dafür verantwortlich, ihr Lehrgebiet zu schützen und ihre Mitarbeiter. Und das Hausrecht braucht man dann, wenn jetzt irgendwie einer reinkommt und randaliert, muss man halt das Recht haben, den auszuweisen. So, daher kommt es. Und bei mir ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe im Oktober 2020, da habe ich und alle meine Kollegen auch dieses Übertragungsschreiben erhalten und eben auch das Hausrecht für mein Lehrgebiet. Und dann war es im Dezember an einem Samstag so, dass ich eine E-Mail von meinem Dekanat erhalten habe, wo dann eben Anspruch auf meine Räume, Teile meiner Räume erhoben wurde. Und zufällig gab es zu dem Zeitpunkt Corona-Regeln, da waren die für mich mal nützlich. ich weiß es nicht mehr genau, entweder war die Regel, dass da pro Raum nur ein Mitarbeiter sein durfte oder pro Lehrgebiet, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls war das irgendwie eingeschränkt. Und das Dekanat hat angekündigt, am kommenden Montag eigene Mitarbeiter in mein Lehrgebiet zu schicken und dann Gegenstände hin und her zu schleppen und so weiter und die Räume auszuräumen. Und dann habe ich erstmal eine Wutwelle in mir aufsteigen gespürt und bin dann erstmal 4 Stunden Rad gefahren, um mich abzureagieren. Danach war ich dann ein bisschen klarer im Kopf und habe dann eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, eigentlich bleibt ja nur eine Lösung. Mir ist Gefängnis angedroht, wenn ich nicht ordentlich für die Sicherheit meiner Räume und Mitarbeiter sorge. Und ich habe das Hausrecht für mein Lehrgebiet. Da bleibt eigentlich nur eine Lösung. Ich muss meinem Dekanat ein Hausverbot erteilen. Also habe ich mich dann am Sonntag hingesetzt und habe schön mit großer Freude 6 Seiten Hausverbot verfasst um mein Dekanat. Und das habe ich dann am Montag in der Fakultätsratssitzung verlesen. Und du merkst es, ich spüre es immer noch, wenn ich mir das in Erinnerung rufe. Ich finde immer noch große Genugtuung dabei, wenn ich das erzähle. Ich habe dann auch, zu dem Zeitpunkt hatte ich den Blog schon angefangen und habe dann auch auf dem Blog das ordentlich abgefeiert und habe richtig viel Spaß dabei gehabt. Und habe dann auch vielleicht eine Woche auf so einer Euphoriewelle gesurft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht könnte ich doch einen Anwalt gebrauchen. Und aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte hatte ich vorher schon mal Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen. Da hatte ich dann aber nichts gemacht, weil ich das irgendwie anders gelöst hatte. Und der hatte aber damals schon gesagt, so wenn ich mal was Größeres machen wollte, dann könnte ich gerne wieder zu ihm kommen. Und das war jetzt was Größeres. Und ich bin auch nach wie vor diesem Anwalt sehr dankbar für die Zeit, die er mich da unterstützt hat. So, dass wir dann gemeinsam halt beschlossen haben, dass ich einerseits eine Klage einreiche gegen die Okkupation meiner Räume. Und er hat mich dann auch gefragt und vorgeschlagen, so, ja, haben Sie nicht Lust, auch hier gegen diesen EU-Kack vorzugehen? Wollen wir da nicht auch gegen klagen? Da habe ich gesagt, ja, das ist gut, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir halt 2 Klagen eingereicht und das hat dann erstmal irgendwie ziemlich lang beim Gericht gelegen. Das hat dann irgendwie, glaube ich, knapp 2 Jahre gedauert. Die Verhandlungen waren dann im November 2022. Und da war es dann so, zwischendurch habe ich dann noch eine weitere Klage nachgereicht, weil das Dekanat in der Zwischenzeit auch noch Anspruch auf einen meiner Mitarbeiter erhoben hat. Das heißt, da haben wir dann auch noch mal eine Feststellungsklage eingereicht. Das heißt, das Gericht sollte bitte feststellen, dass dieser Mitarbeiter in mein Lehrgebiet gehört und nicht ins Dekanat. Also waren das insgesamt 3 Klagen. Und das Ergebnis ist halt, dass ich eine Klage gewonnen, eine verloren habe und dass wir eine zurückgezogen haben. Die ich gewonnen habe, das war die Feststellungsklage, also dass der Mitarbeiter weiterhin in meinem Lehrgebiet bleibt. Was wir verloren haben, leider, die Klage gegen die Arbeitsschutzauflagen. Ich hätte tatsächlich viel lieber die Klage, nicht viel lieber, aber ich hätte wirklich gerne diese Klage gewonnen, weil nämlich, wenn ich die gewonnen hätte, hätten dadurch zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar alle 50.000 Professoren in Deutschland wirklich was davon gehabt, denn wenn es so ein Urteil gibt, dann schauen die anderen Universitäten auch und richten sich danach und so. Das heißt, das wäre dann ein richtiger Befreiungsschlag für sehr viele gewesen. Aber das haben wir dann leider verloren. Und wenn man das auf meinem Blog liest, ich habe gestern Abend noch mal kurz geguckt, der letzte Stand ist nicht der jetzt tatsächlich der letzte Stand ist. Also der letzte Stand auf meinem Blog ist, dass ich da geschrieben habe, dass wir in Berufung gehen werden. Aber es war dann so, in der Verhandlung, die Verhandlung wurde, das hat einen ganz guten Eindruck gemacht, wurde fair geführt, war dann auch streckenweise ganz lustig irgendwie. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Richter heimlich mit mir sympathisierten oder so. Aber die sind halt auch in ihre Strukturen eingebunden. Und in der Verhandlung war das so, also es war klar, dass wir diese Klage verloren haben, aber wir haben dann, mein Anwalt hat dann direkt irgendwie das Gespräch gesucht bezüglich Berufung und das war dann auch irgendwie von den Richtern so, also signalisiert worden in der Verhandlung, dass es möglich sein wird, dass wir in Berufung gehen. Dann nach dieser Verhandlung, da muss man dann erst noch das schriftliche Urteil abwarten, das dauert irgendwie 1-2 Wochen. So, und als das schriftliche Urteil dann kam, waren wir beide ziemlich enttäuscht von dem, was wir da gelesen haben, aus unterschiedlichen Gründen. Mein Anwalt aus juristischen Gründen, die ein bisschen zu kompliziert für mich waren, und ich aus den Gründen einfach nach meinem Verständnis. Es war so, dass in dem schriftlichen Urteil waren dann Aussagen von mir, die ich gemacht habe, quasi vom Sinn her in ihr Gegenteil verdreht worden, aber so, dass es nicht falsch war, was da stand. Also
Ja, das kennen wir aus der Juristerei, ja.
Können wir es einfach. Und sodass wir beide ziemlich enttäuscht waren. Und es war dann so, dass die Hürde, in Berufung zu gehen, so hochgelegt war, dass das wahrscheinlich nicht zugelassen worden wäre vor der nächsthöheren Instanz. Das steht nicht fest. Also ich hätte das machen können. Aber ich habe mich dann einfach entschieden, dass ich das nicht mehr will, weil das ist etwas, was auch viele nicht verstanden haben, wenn ich das so erzählt habe. Es ging mir tatsächlich beim Einreichen der Klagen nie ums Gewinnen, sondern das Einreichen der Klagen war mein persönlicher Befreiungsschlag. Beziehungsweise schon das Aussprechen des Hausverbots. Das war das, was mein Leben ins Positive verändert hat, sag ich mal so. Also mir war das Einreichen der Klagen wichtiger, als die dann zu gewinnen. Und dann habe ich einfach gesagt, das liegt in der Vergangenheit jetzt für mich, habe einen Cut gemacht und ich bin jetzt halt einfach vollkommen raus aus dem Thema. Das heißt also, ich bin auch jetzt nicht mehr im Clinch mit der Uni, die Klagen, das ist abgehakt. Was ich noch vielleicht hinzufügen kann, ist, dass also die Verhandlung war im November und ungefähr im Februar war das, habe ich eine Einladung von meinem Rektorat zu einem Gespräch im Rektorat bekommen. Und dieses Gespräch hatte nur den Sinn, mir mit einem Disziplinarverfahren zu drohen, wenn ich meinen Blog nicht ändere. Und dann habe ich gesagt, ich werde meinen Blog nicht ändern. Dann war das Gespräch quasi beendet. Und es ist aber nichts passiert. Also das ist vielleicht etwas, was vielleicht auch anderen, die sich vielleicht noch in ähnlichen Situationen befinden, Mut machen kann. Einfach mal gucken, was passiert. Also meistens passiert halt nichts.
Ja, viel gedrohen, ne? Genau. Wenn ich das mal versuche, von den einzelnen Klagen oder so weiter runterzubrechen, würdest du dann sagen, das Dekanat hat in dem Sinne seine Macht missbraucht oder haben sie sich eigentlich an Regeln, die vorher klar waren, nicht in der Art und Weise dran gehalten oder wurden Regeln geändert oder irgendetwas, was dir vorher nicht klar war? Oder wie? Ich habe einfach ein bisschen so das Problem damit immer nachzuvollziehen. Juristische Texte sind meistens sehr lang und sehr unverständlich und das liegt doch oft in der Natur der Sache. Das wollen die auch, dass das so ist. Und deswegen bin ich mir nie so ganz sicher, ob man die Fülle an Regeln dann immer so verstehen kann und tatsächlich einhalten kann. Also war das vorher nicht möglich oder worauf beruht es?
Die Sache jetzt mit den Räumen, das war tatsächlich für mich nur ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das sind natürlich, wie du sagst, juristische Texte und die können immer so und so ausgelegt werden. Mhm. Es sind tatsächlich vorher Dinge passiert, die mich viel mehr gestört haben als jetzt dieser Anspruch auf den Raum. Aber das war dann eben, wie gesagt, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das war von mir aus dann auch nicht keine rationale Überlegung, was soll ich machen, sondern es war tatsächlich so, wie ich das beschrieben habe. Das war die Wutwelle in meinem Körper und jetzt ist einfach für mich eine Grenze überschritten, wo ich nicht mehr mitmache und wo ich mich dann halt dagegen wehre. Und das Mittel, sich dagegen zu wehren, das ist das einzige vernünftige Mittel, ist halt ein juristisches. Das ist natürlich immer Auslegungssache. Und diese Klage hatten wir dann auch zurückgezogen, weil wir das Gefühl hatten in der Verhandlung, dass die Wahrscheinlichkeit, die zu verlieren, hoch ist. Das heißt, also wir haben also die Mitarbeiter, das haben wir gewonnen, die EU-Sache haben wir verloren und die Raumsache haben wir zurückgezogen, weil wir es vielleicht verloren hätten. Eben weil es eben, wie du sagst, Auslegungssache ist. Mhm.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf das Bologna-System im Allgemeinen zu sprechen bekommen. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Zuschauer, der ohnehin noch Student ist. Und als ich angefangen habe zu studieren, war noch einer breiten Fülle an Studenten und vor allem natürlich Professoren das Diplomsystem sehr stark im Kopf. Das hat noch sehr lange nachgewirkt. Viele haben eigentlich so wie als Phrase immer gesagt, unter dem Diplomsystem, da hat man noch studiert. Da hat man noch 2 Semester am Stück Vorlesungen besucht, vielleicht Seminare und weiß ich nicht. Und dann hat man am Ende von 2 Semestern hintereinander dann eine Klausur geschrieben. Und darüber hat man dann sehr, sehr lange Themen aufbereitet. Und inzwischen ist mit dem Bachelor- und Master-System alles ein Hinpeitschen zur Klausur. Und die meisten Studenten werden einem wahrscheinlich zustimmen, wenn man sagt, an der Uni ist alles nur noch Bulimie lernen. Es ist ein, ich versuche in kürzester Zeit, mir eine unglaubliche Fülle an Fachwissen in den Kopf zu hämmern. Und sobald die Klausur rum ist, habe ich mehr oder weniger 90% davon wieder vergessen. Und dieses System kritisieren sehr, sehr viele Leute. Es tut sich aber im Allgemeinen relativ wenig. Und die allgemeine Rechtfertigung dafür ist ein, naja, dadurch ist das international vergleichbarer, weil es angeglichen wird. Und meine für mich offenliegende Frage ist, ja, ist das denn sinnvoll, dass das gleich ist? Weil die deutschen Diplomstudiengänge waren eigentlich international immer wahnsinnig gefragt. Und warum sollten wir jetzt auf ein schlechteres System hingehen, nur damit wir den gleichen Abschluss haben wie, weiß ich nicht, wie jeder andere innerhalb der Europäischen Union?
Genau, es ist genauso, wie du sagst. Das ist ja Ende der 90er Jahre war es, also da startete dieser sogenannte Bologna-Prozess, der hat den Namen, weil dort sich die Bildungsminister der EU in Bologna getroffen haben, um eben den europäischen Hochschulraum zu vereinheitlichen. Mit der Begründung, ja, zum Beispiel, dass dann die Studenten leichter mal ein Auslandssemester absolvieren können und so weiter. Das Gegenteil war dann der Fall, weil überall wurden Regeln aufgezogen, die waren dann nicht gleich und dann hat man gesagt, nee, die Regel passt jetzt nicht, du kannst jetzt nicht kommen. So, ne, das ist ja oft so, das, was man herbeiführen will, genau das Gegenteil erreicht man, indem man Regeln aufzieht.
Klassiker, ja.
Der beste Klassiker, ganz genau. Und ja, das ist, wie du sagst, das Vordiplom, also ich sag mal, als ich angefangen habe, also als ich meine erste Professur bekommen habe, das war 2007, da war Bologna schon im Gange. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, ich kann jetzt viele Dinge erzählen, ich kann jetzt noch irgendwie alles erzählen, über was alles eingeführt wurde, ECTS-Punkte, jetzt jegliche Lebensregelung von Studenten wird bewertet mittlerweile, das führt dazu, in Seminaren zum Beispiel gibt es überhaupt keine freie Entfaltung von Ideen mehr, dass man sich austauscht oder so, weil jetzt die Studenten, jetzt gerade ist Semesteranfang, die Fragen zum Semesterbeginn drehen sich alle nur noch um welche Regeln und was muss ich machen um.
Ist das klausurrelevant?
Genau, das ist die Frage. Ja. Und ich meine, im Grunde kann man jetzt den Studenten keinen Vorwurf machen, wenn die auch schon in der Schule so großgezogen waren, die kennen nichts anderes. Das, was du beschrieben hast, so habe ich auch studiert und das war toll und das war frei. Und da war halt Bildung tatsächlich noch das Ziel, was ja einige auch nicht wissen und immer nur so als glauben, dass das nur so ein ausgedachtes Schlagwort ist, aber es ist tatsächlich in Bologna schriftlich festgehalten worden, dass das Ziel einer Universitätsausbildung die Ausbildung ist, also das Ziel ist es, die Studenten zu einer funktionierenden Arbeitskraft für die Wirtschaft zu machen. Das ist festgelegt, das ist, kann man nachlesen, das ist das Ziel. Und das Ziel der Universitäten war ja früher immer Bildung, also einen Menschen heranzubilden, der sich halt, ja, seine Persönlichkeit entfaltet. Das geht nicht, wenn man irgendwie festlegt, dass eine Seminararbeit nur, weiß ich nicht, 19 Sätze enthalten darf, aber keine 20 und dann überall Punkte dafür vergeben werden. Also ja. Ich kann noch viele andere Missstände aufzählen, aber ich weiß nicht, vielleicht deine Frage zielt vielleicht auch darauf ab, woran liegt es, wie konnte es dazu kommen oder
Also ich habe du hast ECTS-Punkte schon angeschrieben, ich habe diesen Blog-Eintrag von dir gelesen, ich fand den interessant, ich hätte aber auch ein Buch drüber lesen können, also das habe ich falsch ausgedrückt. Was ich meinte war, du hättest das auch gerne als ganzes Buch formulieren können und das hätte ich mit Spannung gelesen, so meinte ich es. Es ist eine Form der überbürokratisiert. Du hast vieles schon angesprochen, was ich eigentlich in dem Sinne nur noch ausformulieren würde. Ayn Rand hat mal in Atlas Shrugged eine Zeile geschrieben mit, ich bin Professor in Metallurgie, aber ich habe ein Zeugnis ausgestellt, was das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist. Wir werden immer mehr zu einer Form der Roboterhaftigkeit herangezüchtet, die dafür sorgt, dass die Struktur tausendmal wichtiger ist, als frei denken zu können. Ich war im Podcast zu Gast und wir sollten über das Thema Mindestlohn diskutieren. Und der eine ist irgendwie, ich glaube, der hat Politikwissenschaften studiert oder sowas. Also ich habe ihn im Gespräch schon angemerkt, er hat das runtergebetet, was er an der Uni gelernt hat. Und bei mir ist es so, ich habe versucht, mich gar nicht vorzustellen, mit was ich studiert habe, sondern ich habe gleich gesagt, was ich gelesen habe. Hat mich beeinflusst und was ich an der Uni gelernt habe, ich habe ganz schön lange gebraucht, um das wieder zu verlernen. Also ich würde gern da, also auch wenn ich mir heute so Formalitätsstrukturen an, ich finde ungefähr 2000 Videos darüber, wie man in Word vernünftig seine Seminararbeit formatiert und alles Mögliche. Und ich finde relativ wenige Inhalte, wo sich Leute einigermaßen frei darüber austauschen, mit einem Interesse an einem bestimmten Gebiet, sondern alles ist nur noch eine reine Struktur. Und das nervt mich unheimlich, weil ich eigentlich gerne über bestimmte Themen diskutieren würde, um sie auszuformulieren. Und ich empfinde diesen Prozess als relativ schrecklich. Ich kann mich kaum noch mit Leuten austauschen und natürlich bringt es auch die Art und Weise der Anonymisierung, die man in sozialen Netzwerken mit dabei hat, mit, dass Leute einem nicht mehr erkenntnisorientierte Fragen stellen, sondern dass man die ganze Zeit nur noch gegen Autoritätsargumente argumentiert. So, das ist so, weil das habe ich so gelernt. Und man denkt sich die ganze Zeit nur so, können wir nicht das ist so beiseite schieben und ein bisschen mehr in Richtung gehen, wenn man so und so macht, kann man dann auf dieses und jenes Ergebnis kommen. Und ich denke, wir bewegen uns dahin, aber ich empfinde das Ganze als sehr, sehr anstrengend und es ist ein sehr schleichender Prozess und ich würde einfach gerne wissen, wie du es selber wahrnimmst, weil du sprichst ja mit Studenten und so weiter und so fort und ob du, und das auch gerade noch mit Mensch-Computer-Interaktion, also in dem Sinne, ob du die Studenten auch schon so fast als roboterhaft wahrnimmst oder ob du auch viel Erkenntnisorientierung mitnimmst, ob sie sich schon in eine positive Richtung entwickelt oder ob du das im Augenblick als schwierig empfindest und vielleicht, ob sind wir schon auf dem Weg der Besserung oder ist im Moment alles sag ich mal, anstrengend.
Ja, so wie ich das sag mal so, ich glaube, und auch hier mache ich jetzt keine Zeitprognose, ja, aber ich glaube, dass dieses akademische System auch an seine Grenzen gekommen ist. Es wird wahrscheinlich noch etliche Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte so existieren. Aber ich glaube, dass der wirkliche Fortschritt der Menschheit dort nicht irgendwie vorangetrieben wird mehr, sondern dass die Dinge, die wirklich relevant sind in Zukunft, auch das, was zu lernen relevant ist für Studenten oder für Kinder, auch in der Schule schon anfangen, das, was Kinder brauchen an Bildung, das findet auch nicht im staatlichen Schulsystem statt. Ich glaube, dass die Fähigkeiten, die man braucht, um für das, was jetzt in der Zukunft kommt, dass diese Fähigkeiten auf Eigeninitiative in eigenen Projekten, in eigenen Schulprojekten stattfinden. Und die Menschen, die auch damit unzufrieden sind mit dem Schulsystem und auch mit dem Universitätssystem, die sind entweder schon weg. Also sowohl die Studenten, die suchen sich andere Communities, wo sie das lernen können, was sie interessant finden. Das können auch Kurse auf YouTube oder sonst wo sein. Ich glaube auch, dass generell, was die Naturwissenschaften betrifft und auch für die Informatik gilt es schon seit langem so, dass die relevanten Entwicklungen nicht mehr an den Universitäten stattfinden. Das hat man ja. Also das sind die großen IT-Konzerne, Google, Amazon und so weiter. Das hat auch nicht mehr an den Universitäten stattgefunden. Es gibt Ausnahmen natürlich immer. Es gibt irgendwo Einzelpersonen, die gute Ideen haben und die auch umsetzen. Aber jetzt alles, was so in der Zukunft in der Physik zu erwarten ist, Quantencomputer auch oder überhaupt Quantenphysik, da passiert so viel, das kann gar nicht mehr an Universitäten gelehrt werden, weil die Zeit, die es braucht, bis eine neue Erkenntnis in ein Lehrbuch gefunden hat, das waren schon immer irgendwie 10 Jahre oder so. Und die Entwicklung ist so beschleunigt, dass es also für bestimmte Fächer überhaupt keinen Sinn mehr macht, das an der Universität zu studieren. So weit würde ich tatsächlich gehen, das zu sagen.
Finde ich total spannend, weil genau sehe ich genauso. So wie die Digitalisierung sorgt dafür, dass wir viel schneller fortschreiten. Und ich halte gerade Deutschland für die absoluten Versager auf diesem Gebiet. Ich bin viel in der österreichischen Schule zu Hause und ich erlebe, wie unfassbar wenig es überhaupt digitalisiert gibt. Im englischsprachigen Raum ist das weiter verbreitet. Jetzt kann man sagen, gut, die haben mehr Leute und so weiter und so fort, aber ich bestelle hier und da mal Bücher, die schon was älter sind, und dann finde ich nur irgendwelche Werksausgaben mit Anstrichen an der Seite, weil die einfach nicht in digitalisierter Form vorliegen. Und was das allein schon für selbst wenn es der Staat macht, das sind ja Jobs, die man haben könnte. Das erfordert noch nicht mal die hohe Qualifikation. Die können hingehen und sagen so, das ist alles in unserer Nationalbibliothek, das können wir doch wieder als vernünftige Bücher rausbringen. So, ich bin auch ein altmodischer Mensch, der gerne ein physisches Buch liest und nicht gerne so viel digital hat. Aber das Ganze trotzdem zu digitalisieren, um es dann sozusagen Print on Demand zu drucken, das ist doch etwas, wir sind doch längst in dieser Zeit. Die ganzen Deutschen haben das doch längst verstanden. Nur so veraltete Angela Merkel-Politiker sagen so, Internet ist Neuland. Ich rede mich in Rage. Ich finde das aber richtig furchtbar.
Ja. Das ist aber, ich glaube, das wird digitalisiert sein werden in Zukunft.
Ja. Ich befürchte, wir verlieren den Anschluss.
Ja, also es gibt die Nachfrage und dann wird es gemacht, aber eben nicht von, die anderen sollen mal machen, warum macht der Staat das nicht? Das ist so auch, was ich meine, dass man in die Selbstverantwortung geht und eben nicht mehr hofft und nach oben bittet, dass von oben was Gutes kommt, weil da kommt nichts Gutes mehr. Also und dann ist auch also der Blick dahin, das, was die versäumen und was sie falsch machen, das ist schon überflüssig, das ist schon Energieverschwendung. Das braucht man gar nicht. Ja. Wenn man den Bedarf empfindet, das hätte ich gerne digitalisiert, dann muss man es entweder selber machen oder sich eine Gruppe suchen, die da auch dran arbeitet und so. Und dann ist man positiv drauf, weil dann weiß man, macht was Gutes und dann kommt man in Schwung und da ist man richtig gut drauf und dann stören die gar nicht mehr, die anderen. Das ist so.
Ich meine, ich mache ja. Ich wäre nur froh, man würde mir weniger Steine in den Weg legen.
Ja.
Aber ja. Ich habe, das ist jetzt irgendwie vielleicht schon 1-2 Monate her oder sowas, ich habe Jordan Peterson bei Joe Rogan gesehen. Und ja. Jordan Peterson will eine Online-Universität gründen.
Wollte ich auch erwähnen, genau.
Ja, hast du das mitgekriegt? Also ich finde, jetzt kann man sagen, die Fernuniversität Hagen ist eine Online-Universität bereits. Dort sind die Fach spezifischen Richtungen ein bisschen spezifisch. Man kann da jetzt kein Medizin studieren. Dafür braucht man aber vielleicht auch ein Labor oder sowas. Aber ich denke, es geht schon im Allgemeinen in die Richtung. Das wäre auch so ein bisschen so meine Zukunftsprognose. Und was das angeht, bin ich sogar ehrlich gesagt einigermaßen optimistisch. Und wie ist deine Meinung dazu? Wie siehst du es kommen?
Ja, also ich wollte auch über Jordan Peterson sprechen. Als Beispiel dafür, wo und wie Bildung in Zukunft stattfindet, nämlich meist auf Eigeninitiative einiger weniger, die schon sich eine Führungsposition, also wir haben ganz am Anfang über Herrschaft gesprochen und Macht und so, die sich schon so eine Führungsposition erarbeitet haben auf YouTube, unfassbar viele Follower, und die offensichtlich Inhalte anbieten, die für viele von Nutzen sind. Sonst hätte er keine Follower. Und auf die Art und Weise kann ich mir den Ersatz des akademischen Systems vorstellen. Das wird aber automatisch passieren. Also es wird immer noch Leute geben, die staatliche Universitäten besuchen. Es mag ja auch Studiengänge geben, wo das sinnvoll ist. Also weiß ich nicht, wenn ich Sport studiere oder es gibt aber, wie gesagt, Inhalte, die für die Zukunft wichtig sind, die im staatlichen akademischen System nicht gelehrt werden, die aber die Leute nachfragen. Und die gehen dann automatisch zu solchen, die folgen dann erst auf YouTube, und wenn dann so jemand eine eigene Universität, ein Institut aufmacht, dann schreiben die sich halt auch da ein. Und so wird die Bildung einfach verteilt. Das findet dezentral in verteilten Systemen statt. Das ist das, was passiert. Und das alte System kann immer noch existieren, wird auch wahrscheinlich noch. Solange Nachfrage da ist, kann es ja auch existieren. Man muss sich auch nicht dran stören. Was war deine Frage?
Ja. Eigentlich nur eine allgemeine Zukunftsaussicht. Ich bin ganz bei dir, und ich freue mich auch immer, wenn ein altes System von alleine ersetzt wird. Eigentlich haben wir jetzt den kompletten Kreislauf zu ganz am Anfang unseres Gespräches genommen, weil es ist in Ordnung, wenn ein besseres System kommt und das alte ersetzt. Die Frage ist vielleicht im Allgemeinen so ein bisschen, wie viel Widerstand setzt das alte System, wirft einem das entgegen, und vor allem, wie viel Macht versuchen sie einzusetzen, mit wie viel Macht versuchen sie sich zu wehren, statt einfach dafür zu sorgen, dass sie selber besser sind? Das ist, denke ich, so ein bisschen die Frage. Und es wäre natürlich schön, wenn nicht das staatliche System einfach versucht, das neue kommende System einem wieder mit Gewalt aufzudrängen, sondern wenn sie selber versuchen würden, besser zu sein. Aber das erlebe ich leider nicht so wirklich.
Ja, wenn du sagst, wie viel Widerstand setzt einem das alte System entgegen, die Sichtweise habe ich nicht. Ich empfinde das nicht so. Ich glaube, man hat selber Einfluss darauf, wie viel Widerstand man selbst empfindet.
Okay, lass es mich so formulieren. Ja. Wenn ich mich bei einer Firma bewerbe, ich bin jetzt Übersetzer, ja, und ich habe das schon mal gemacht. Ich habe mich bei einer Firma beworben und die hatten einen Einstellungstest. Da hat das ganz gut funktioniert. Ich brauchte kein staatliches Zertifikat. Wenn ich den nachweisen konnte, ich kann Deutsch und Englisch übersetzen, dann haben die mich eingestellt. Das funktioniert super, und das sehe ich auch als Zukunftsmethode. Das funktioniert oft nicht. Da gibt es noch viele und viel zu viele kleine Arbeitgeber, die bekommen per Gesetz auch vorgeschrieben, du hast diese und jene Qualifikation zu erfüllen und die Qualifikation bekommst du nur, wenn du ein staatliches Zeugnis hast. Und Studiengänge sind ja auch in der Art und Weise, die müssen ja akkreditiert werden. Und wenn man nicht die Akkreditierung bekommt, dann kann man zwar trotzdem Studiengang draus machen, aber das ist auch die Art und Weise, worauf Jordan B. Peterson dann hingegangen ist. Hat gesagt, wir gehen dann direkt an die Arbeitgeber ran. Mhm. Super, wenn das klappt. Aber wenn das halt nicht klappt, dann hat man halt einen Studiengang etabliert, den die Leute zwar vielleicht studieren und Geld dafür ausgeben und jetzt haben die tatsächlich Bildung genossen. Sie bekommen auch ein Zeugnis ausgestellt, aber mit dem Zeugnis können sie sich halt nirgendwo bewerben. Und dann steht man vor so einem gewissen Problem. Und da setzt der Staat seine Macht ein und jetzt können wir halt darauf hoffen, dass es funktioniert. Und wahrscheinlich wird es auf Dauer funktionieren. Aber da sehe ich halt viel Widerstand. Und die Deutschen sind auch sehr autoritätshörig.
Ich glaube, es wird funktionieren. Man muss dann nur seinen Frieden damit machen, dass man, wenn man diese Art von Studiengang absolviert hat, im Staat keine Anstellung findet. Damit muss man dann eben einfach
leben. Ja, damit habe ich kein Problem.
Kein Problem. Warum will man denn noch in so einem System dann beschäftigt sein, wenn man so unzufrieden damit ist? Also Ich sehe das alles viel lockerer. Also ich sehe das wirklich als einen Übergangsprozess. Ich bin ja auch noch in einem alten System, aber ich bin da jetzt nicht so unzufrieden. Ich habe meinen Befreiungsschlag hinter mir sozusagen. Ich mache trotzdem noch viele andere Dinge. In meiner Freizeit mache ich Kunst und vielleicht mache ich das in 10 Jahren hauptsächlich. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass es ich habe ganz viele neue Ideen, es gibt viele Projekte und ich weiß, dass die Zukunft gut wird. Dass da irgendwie so Störfaktoren irgendwo sind. Wie gesagt, man muss den Politikern nicht zuhören. So. Also noch nicht mal ignorieren, das wäre mein Motto.
Ich finde, das war ein wundervolles Schlusswort. Mit so viel Optimismus würde ich den Zuschauer gerne entlassen, um ein gutes Gefühl zu provozieren. Aber wenn du noch etwas anhängen möchtest, was du gerne zum Beispiel von deinem Blog spezifisch bewerben möchtest, überlasse ich dir gerne damit das letzte Wort.
Ich habe irgendwie, ich bin so locker drauf, ich habe gar nichts zu bewerben, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man auf gabrielepeters.net geht. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber immer mal wieder teile ich da Neuigkeiten aus meinem Leben mit. Und wenn man nochmal nachlesen möchte über meine Klagen, ich habe da viel Spaß gehabt. Ich glaube, man kann auch beim Lesen Spaß haben. Das ist dann der Beitrag, die schwarze Kali. Und dann kann man sich von Beitrag zu Beitrag hangeln und kann dann vielleicht Spaß haben.
Super, Gabi. Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Andreas, mach's gut.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.